Hallo, lieber Herr Tarner, willkommen zu einer neuen Folge auf Plumpe Träume. Wie ihr hört, ich mache mal wieder das Intro. Ist ja in letzter Zeit schon die Regel geworden, kann man fast sagen. Diesmal hat es aber den Grund, dass Adri fehlt. Der verlegt lieber seinen Boden neu heute. Aber ich bin nicht alleine. Ich habe mal wieder einen wunderbaren Gast, den wir auch länger nicht mehr hier vorm Mikro hatten. Und zwar Philipp. Hi Philipp.
Hi Anton, Mahlzeit.
Wie geht's dir?
Ja, also ich bin noch gut durch von gestern vom Spiel. Ich glaube, das hat uns alle den letzten Nerv geraubt, sage ich mal, im positiven Sinne.
Ja, nicht nur im Positiven. Aber ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und ja, jetzt sind wir schon, jetzt hast du es ja schon angesprochen, ne? Wir hatten das Spiel gegen den FC Augsburg gestern. Also sprich, heute ist Sonntagnachmittag. Die Nerven haben sich wieder so ein bisschen beruhigt, zumindest schätze ich mal. Aber so ein bisschen aufgekratzt scheinen wir ja trotzdem beide noch zu sein.
Ja.
Aber ich würde sagen, wir fangen an, so wie immer, in guter Plumpe-Träume-Manier und zwar mit unserer Songkategorie. Welchen Song hast du dir ausgewählt?
Ja, passt auch zum Spiel gestern so ein bisschen. Mein Song heißt Hippie Sabotage, also so heißt die Musikband, oder ich weiß nicht, ob es eine Band ist. Und das Lied heißt Whiskey. Und da ist auch eine Songpassage. I drink the whiskey all the time und ich habe mir nach dem Spiel in Augsburg auch ein Schlückchen gegönnt und es ist ein sehr entspannendes Lied und das brauchte ich nach diesen 90 Minuten. Ein Whiskey und ein entspannendes Lied.
Es gibt immer andere Wege, Philipp.
Ja, nein, geht nicht über Alkohol.
Das kann ich so nicht unterschreiben.
Nein, war ein Spaß.
Ach, alles cool. Ja, den Song kenne ich nicht, um ehrlich zu sein, aber ich kann auf jeden Fall das Gefühl, was du beschreibst, sehr gut nachvollziehen, dass man nach dem Spiel irgendwie sich ein bisschen, auf welche Art auch immer, beruhigen musste. Also von daher passende Wahl.
Was
Ich
meinst du?
persönlich, ja genau, ich persönlich habe mir einen Song ausgewählt, den ich auf einen Spieler beziehe. Und zwar auf Dodi Luke Bacchio. Und da habe ich mir einen alten Klassiker aus dem US-amerikanischen Rap rausgesucht. Und zwar von MOP, Cold as Ice.
Kenne ich
Weil,
nicht.
ja, ach, wenn du ihn hörst, kennst du ihn ziemlich sicher. Schicke ich dir nachher mal zu. Aber würde mich wundern, wenn du den noch nie gehört hast. Aber ja, wie der Titel schon sagt, Cold as Ice, ne? Ich meine, man muss erstmal den Mut haben, in so einer Situation den Elfer zu wollen. Also es gab ja noch ein bisschen Diskussionen zwischen ihm und Córdoba, meine ich, wer ihn dann schießt. Und gerade auch in Dodis Lage, ja, die letzten Wochen waren jetzt nicht so erfolgreich für ihn. Ja, dann so selbstbewusst zu sein und den Elfmeter dann am Ende so eiskalt, um dann nochmal auf meinen Song zurückzukommen, zu verwandeln. Hut ab, Dodi.
Ja, vor allem Luke Bacchio erinnert einen so ein bisschen, jetzt nicht nur wegen seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt, aber jetzt auch mit dem Elfmeter an Kalou. Also ist total erstmal so locker, man hat immer ein bisschen Angst und am Ende macht er dann halt easy rein.
Ja, das stimmt. Wobei ich echt sagen muss, also Kalus Elfmeter, ich meine, er hat sie ja größtenteils verwandelt. Ich kann mich gerade nur an einen Fehlschuss von Kalu erinnern gegen Freiburg. Da hat er allerdings in dem Spiel später noch einen zweiten bekommen und den dann gemacht. Sonst muss man echt sagen, hat er die immer souverän verwandelt, obwohl die immer scheiße aussahen,
Ja,
die
wirklich.
Elfmeter. Das
Jeder
war echt so,
einzelne war echt.
ja.
Oh.
Aber er hat sie alle gemacht. Also von daher, wenn Dodi das auch hinbekommt, darf er in Zukunft gerne alle Elfer verwandeln. Wobei ich echt sagen muss, den hat er gut geschossen mit Schmackes ins Eck.
Mit Schmackes war auch wichtig, ja.
Ja, ich denke auch. Also ich bin mir nicht mal sicher, selbst wenn Gikiewicz die Ecke gehabt hätte, ob er den gehalten hätte. Aber jetzt sind wir schon ein bisschen weit vorangeschritten. Ich würde sagen, gucken wir doch mal aufs Spiel, oder? Von Beginn an.
Dann leg mal los mit der Aufstellung.
Gerne. Und zwar gab es dort gar nicht mal so viele Änderungen im Vergleich zum letzten Spiel. Und eigentlich waren alle Veränderungen, würde ich sagen, sogar notgedrungen aus Verletzungsgründen. Und zwar ist Santi Askasiba in die Startelf gerückt für den verletzten Sami Khedira. Und Piontek und Córdoba haben die Doppelspitze gebildet im Vergleich zu Kunja und Radonjic, die ebenfalls beide verletzt gefehlt haben im Vergleich zum letzten Spiel. Das waren die drei Änderungen und sonst hatten wir wieder die gleiche Aufstellung, also wieder in ja, Dreier- bzw. Fünferkette, dann Dreier-Mittelfeld und eine Doppelspitze im Sturm. Ja, und ich würde sagen, beschissener kann ein Spiel nicht losgehen. Zweite Minute war es, meine ich, ne, schon. Ich glaube, irgendwie 140 Sekunden. Ja, gut, dann wäre es dritte Minute.
Übrigens das erste Mal, als mein Handy flog.
Das erste Mal, als das Handy flog, genau. Geht der FC Augsburg in Führung durch Laszlo Benesch? Ja, der Ball kann nicht so wirklich im Strafraum geklärt werden. Augsburg behauptet sich den Ball. Und über die linke Seite, meine ich, war es André Hahn, der den Ball auf Benesch verlängert, der ihn dann, muss man sagen, auch sehr, sehr schön einschiebt.
Ja.
Ja. Also wirklich ein Worst-Case-Start, wenn man es so sieht, und auch ein Tor, was sicherlich vermeidbar gewesen wäre. Also Rühne mache ich keinen Vorwurf, aber vor allem Klünter und Seevoigt sahen der Szene nicht allzu gut aus. Ich finde vor allem Klünter, der hätte an Benesch dran sein müssen. Für Seevoigt war es schwer zu verteidigen gegen Hahn, aber hätte auch ein bisschen näher dran sein können, meiner Meinung nach, oder?
Ja, ich habe auch ein bisschen stark im Auge, weil den kann man auch schon mal besser klären.
Richtig, ja, die Entstehung, ich habe es ja schon angesprochen, ne, war ja, dass man den Ball nicht so richtig wegbekommen hat. Und ich glaube, dass von rechts eine Flanke in den Strafraum kam, die ja stark zwar aus dem Strafraum befördert hat, aber halt auch nicht so wirklich weit.
Ja.
Genau, ja, denke ich auch. Die Szene, ja, war so ein kollektives Versagen in der Defensive, kann man, glaube ich, sagen.
Definitiv. Wie du schon sagtest, schlimmer hätte ein Start nicht sein können.
Ja, absolut. Und da muss ich sagen, war ich schon wieder ziemlich bedient. Ich glaube, dir ging es wahrscheinlich ähnlich.
Ich habe auch erstmal wirklich, und es ist kein Spaß, ich habe auf alles geflucht, was es gibt. Ich habe auf Dardai geflucht, ich habe auf die Aufstellung geflucht, ich habe auf jeden geflucht. Ich meine, ich habe so gesagt, Mann, Dardai, wie. Jetzt mal ehrlich, wie kannst du einen Klünter, einen Stark und einen 19-jährigen Dardai in eine Dreierkette schicken, auch wenn sie die Sache jetzt nicht schlecht in den letzten Wochen gemacht haben? Aber in so wichtigen Spielen, ah, ich war einfach so sauer. Und, ah. Aber gut, am Ende bin ich auch ganz ehrlich, habe ich gar nicht so auf die Taktik geguckt, sondern mir war am Ende nur der Sieg wichtig, egal wie. Selbst hätten wir richtig scheiße gespielt, wäre mir total egal gewesen.
Ja, kann ich verstehen. Ich meine, klar, zu Aufstellungsgründen ist jetzt auch nicht, oder zum Aufstellungstechnischen ist jetzt auch nicht meine Wunschaufstellung, aber muss man auch ehrlich sein, viel andere Optionen hat man zurzeit ja nicht durch Boyatas Verletzung und durch Torunarigas Verletzung. Also was
Ja.
jetzt zumindest die Verteidigung angeht. Klar, Alderete, wobei der wäre ja dann der für Dardai rein rotieren würde, und der macht ja tatsächlich einen ganz guten Job.
Ja,
Aber
definitiv.
ja, weiter im Spiel. Danach war man dominant. Nach dem 1-0. Augsburg hat sich eigentlich nur zurückgezogen. Hatte noch eine Kopfballchance durch Niederlechner, der an Pfosten ging, wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass das abseits gewesen wäre.
Ja.
Also, wenn ich mich da nicht vollkommen verguckt habe, stand Niederlechner gar nicht mal so undeutlich im Abseits. Also, von daher wäre diese Szene wahrscheinlich zurückgepfiffen worden. Und ansonsten, ja, Hertha hatte die ein oder andere Chance. Ich kann mich an einen Schuss aus spitzem Winkel von Córdoba erinnern, an eine
Das.
Riesenchance durch Santi Askasiba,
Ja.
der 20 Meter vorm Tor, wenn überhaupt, na, eher 17, 18 Meter
Wollte gerade
frei vorm
sagen.
Tor zum Abschluss kommt.
Ja, fast am Elfmeterpunkt.
Nee, er war außerhalb des Strafraums,
Ah,
oder?
nee, Giekewitz war stand ein bisschen weiter vorne. Stimmt. Nee, sorry.
Genau,
Ja.
also dementsprechend. Ja, hatte man die ein oder andere Chance, hätte einen Ausgleich, denke ich, zur Halbzeit auch schon verdient gehabt, aber war nicht der Fall. Dementsprechend machen wir es kurz, ging es mit einem 0 zu 1 in die Pause. Zur Halbzeit gab es dann den Doppelwechsel, Guendouzi für Askasiba und Netz für Mittelstädt, also ein bisschen mehr Offensivpower. Und ja, man ist eigentlich gut aus der Halbzeit gekommen. Auch da wieder Córdoba mit einer echt großen Chance. Mit einem Schuss aus der Drehung, den Gikiewicz überragend hält. Ich glaube, nach 40 Sekunden oder so nach Wiederanpfiff. Seevoigt mit dem ein oder anderen Vorstoß. Aber so richtig was bei rumkam, nichts. Und eigentlich, finde ich persönlich, hatte sich Augsburg dann wieder so ein bisschen gefangen. So Richtung 55. Minute. Aber in der 62. kam dann so ein bisschen aus dem Nichts dann der Ausgleich. Klünter schickt Darida in den Strafraum, der den Ball in die Mitte flankt, wo dann Piontek einköpft. Schönes Ding auf jeden Fall, fand ich. Und vor allem brutal wichtig zu dem Zeitpunkt.
Brutal wichtig. Und endlich mal, auch was man von ihnen erwartet, ein Tor aller Stürmer.
Ja.
Ja, also macht er bockstark, überragend. Fällt auch gar nicht so doll rein, aber halt echt platziert. Und das hat man halt so, genau das erwartet man von ihm. Strafraumstürmer steht da, wo er stehen muss und macht noch mal eiskalt rein.
Ja, absolut. War auch ein cooler Laufweg. Hat er sich gut frei gelaufen. Und ja, wie du schon meintest, hat ihn eiskalt abgeschlossen am
Ja.
Ende.
Sowas erwarte ich auch nicht von Córdoba, ne? Also ein Córdoba ist auch ein Strafraumspieler und auch ein bulliger Stürmer, aber für mich ist Piontek halt wirklich ein richtiger Strafraumstürmer, der solche Situationen braucht. Und ich hoffe natürlich, das hoffen wir alle, wenn er öfter mal so in Szene gesetzt wird, dass es jetzt auch häufiger klappt. War in der Vergangenheit ziemlich selten, dass er so zum Kopfball kam oder so in den Abschluss kam.
Ja, das stimmt. Da gab es nicht so viele Situationen. Das ist ja dann auch immer so ein bisschen das Pech, ne? Ich meine, er hatte dann auch hier und da Situationen, wo er dann einmal im Spiel frei irgendwie zum Schuss kommt und den ausgerechnet versemmelt er dann.
Ja.
Sowas gibt es ja dann auch immer mal
Oh.
wieder. Aber klar, wenn er irgendwie 3, 4 Mal pro Spiel vielleicht in aussichtsreiche Abschlusssituationen kommt, dann würden da, glaube ich, echt einige Tore bei rumkommen.
Ja.
Aber nee, war auf jeden Fall schön rausgespielt, muss man auch echt sagen. Geil gemacht von Klünter, der Pass auf Darida. Ich meine, ich habe hier Klünter auch schon für sein Aufbauspiel gescholten. Und da hat er auf jeden Fall gezeigt, dass er es möglicherweise ja doch anders kann, mit übrigens 2 Pre-Assists in dem Spiel. Also auch der Pass auf Toussaint, wo wir ja später nochmal
Stimmt.
kommen, der dann zum Elfer geführt hat, kam ebenfalls von Lukas Klünter.
Ja, stimmt, hast recht.
Also von daher, das hat er echt ganz gut gemacht. Und ja, danach hat man gemerkt, war Feuer drin. Direkt nach dem 1-1 haben wir eigentlich weitergespielt, weiter versucht, offensiv zu pressen und uns Chancen zu erarbeiten. Und dann kam für mich ein ganz interessanter Wechsel in der 65. Minute, und zwar Lücke Bacio für Seevoig. Interessant aus dem Grund Nummer 1, dass das Ganze halt mit einer Systemumstellung zu tun hatte, und zwar wurde dann von Fünferkette auf Viererkette geswitcht. Sprich, Klünter ist dann nach rechts raus, Stark und Dardai haben die Innenverteidigung gebildet und Netz dann den Linksverteidiger gegeben. Und ich muss echt sagen, dass diese Umstellung meiner Meinung nach uns ein bisschen den Zahn gezogen hat. Also ich finde, danach kam offensiv eigentlich nicht mehr so viel. Also ich hatte das Gefühl, die Mannschaft hatte ein bisschen zu knabbern mit der Umstellung. War nicht mehr so viel Power, nicht mehr so viel Biss drin. Aber gut, auf der anderen Seite muss man sagen, Lücke Bacio ein absolut belebendes Element in dem Spiel. Also auch nicht nur wegen seinem Elfer-Treffer, sondern hatte auch davor ein paar Szenen, wo er sich endlich mal per Dribbling und Schnelligkeit durchsetzen konnte
Ja.
gegen den Augsburger Linksverteidiger, der mir
Pedersen.
genau übrigens auch sehr sympathisch in dem Spiel vorkam. Also der gute Herr und André Hahn haben mich beide doch sehr gestresst, muss ich sagen, aufgrund ihrer Attitüde.
Ich fand den Pedersen ganz nett, also dass der uns mal so einen Dreier schenkt, aber dazu kommen wir ja gleich.
Und dazu kommen wir gleich, genau. Naja, aber das hat Dodi gut gemacht. Dann hat er ja noch eine Kopfballchance gehabt, so ich glaube in der 82., 83. Minute, die fast reingegangen wäre. Aber ja, wie gesagt, so vom Spielerischen hat es mir nach der Umstellung nicht so gefallen. Ich finde, da ja, ist das Spiel so ein bisschen abgeflacht.
Ich kann dazu gar nicht so viel sagen, denn ich war tatsächlich, wie ich vorhin schon meinte, und so habe ich es auch 100% ernst gemeint, ich konnte mich gar nicht auf die Taktik etc. konzentrieren, weil ich so angespannt war und ich wäre mit dem Unentschieden genauso unzufrieden gewesen. Wir brauchten diesen Sieg einfach, dass mir
Ja.
alles drumherum zum ersten Mal total egal war. Ich habe auf nichts geachtet. Ich wusste nicht, also Luke Bakio, ich habe es nicht mal mitbekommen, dass sie auf einmal Viererkette gespielt haben. Und
Ja.
das passiert mir jetzt auch nicht so oft, dass ich dass ich darauf nicht achte, sage ich mal. Ja, dass mir das nicht immer auffällt, das ist eine andere Sache, aber dass ich darauf nicht achte. Und deswegen interessant ist jetzt von dir zu hören.
Siehst du, lernst du auch noch live was
Lerne ich
dazu.
auch noch was, ja.
Ja, ansonsten muss man sagen, gab es noch, bevor wir zum Elfmeter kommen, zwei ja, brenzlige Szenen, jeweils eine auf pro Seite. Und zwar muss man sagen, dass sowohl Niklas Stark als auch angesprochener Mats Pedersen sehr viel Glück hatten, nicht schon mit Gelb-Rot vom Platz gestellt worden zu sein. Also bei Stark gab es eine Szene, wo er Caligiuri im Mittelfeld abräumt, wo
Oh
der
ja.
Schiri unverständlicherweise nicht mal Freistoß gepfiffen hat. Für mich ein
Oh ja.
glasklarer Freistoß und sagen wir es mal so, man hätte sich nicht beschweren dürfen über eine gelb-rote Karte in dem Moment. War schon ja so eine leichte Kontergelegenheit für den FCA. Und auf der anderen Seite, in der, ich glaube, 85. Minute räumt halt Pedersen Luke Bakio, glaube ich, ab, der ebenfalls schon, also Pedersen gelb verwarnt war, auch in einer Art Kontersituation. Da gab es zwar einen Freistoß, aber hätte man wohl auch gelb zeigen können, wenn nicht sogar müssen. Gut, am Ende schön, dass er noch auf dem Platz geblieben ist, Pedersen,
Ich
ne?
wollte gerade sagen.
Wobei wir da auch zum nächsten kommen, also spätestens nach dem Elfer hätte er dann gelb-rot sehen müssen, ist auch nicht passiert, aber egal. Will jetzt auch nicht zu viel meckern. Aber ja, jetzt haben wir so viel drüber gesprochen. 87. Minute gab es dann den Elfer-Pfiff. Und zwar, wie schon angesprochen, Klünter schickt Toussaint auf die Reise, der in den Strafraum zieht, von Pedersen an der Ferse so gestriffen wird und ja, dann zu Fall kommt und absolut berechtigter Elfmeter, meiner Meinung nach.
Ja, selbst wenn Rani Khedira und ich glaube Reuter hat es auch gesagt, wirklich auf den Spieler raufgehen, also auf Pedersen und sagen, so dumm dürfen wir nicht verteidigen, dann brauchen wir auch gar nicht darüber diskutieren. Klarer Peter.
Ja, denke ich auch. Es sah natürlich ein bisschen komisch aus, weil Toussaint halt erstmal noch einen Schritt macht, bevor er fällt. Aber es ist ein klares Foul. Und ich meine, das ist halt das, was du jetzt auch zurzeit brauchst. Wir hatten es im letzten Spiel gegen Wolfsburg, dass Kunja eben weitergelaufen ist, sich nicht fallen gelassen hat, obwohl es einen Kontakt gab und es gab halt keinen Elfmeter. Und in dem Fall Toussaint, gut, ich weiß gar nicht, ob er hätte weiterlaufen können, weil er musste danach ja auch verletzt ausgewechselt werden. Also, ne, auch wenn es komisch aussah, kann ich mir sogar vorstellen, dass er gar nicht mehr wirklich groß weiterlaufen konnte.
Und selbst wenn, wäre
Aber
Khedira da gewesen.
genau, aber dementsprechend ja vollkommen richtig. Und wie gesagt, dann gab es den Elfmeter und dann gab es ja so ein bisschen die Diskussion zwischen Córdoba und Luke Bakio, wer schießt. Am Ende hat sich dann Dodi durchgesetzt und verwandelt das Ding eiskalt. Haben wir ja schon drüber gesprochen am Anfang, als es um die Songs ging und da muss ich auch mal ein ganz, ganz großes Lob an John Córdoba aussprechen, der eben nicht beleidigt weggeht oder irgendwas, sondern als klar war, Dodi schießt, ihm noch einen Klaps mitgibt, sagt, komm, mach ihn rein, Junge. Und auch beim Torjubel der erste war, der bei Dodi stand, mit ihm gejubelt hat und
Ja.
man richtig gesehen hat, er hat ihn mehrmals so gepackt irgendwie und getätschelt und so von wegen, ey Junge, wichtig für dich und wichtig für uns und fand ich eine ganz, ganz tolle Geste von ihm und zeigt, dass eben ein Teamgeist in dieser Mannschaft vorherrscht.
Definitiv, also ich glaube, wenn Paul Dardai was geschafft hat, ist diese Jungs zu catchen. Ja, dass nicht alles 100% auf dem Platz gezeigt wird, ist jetzt nochmal eine ganz andere Sache. Aber man hat wirklich halt. Vielleicht liegt auch ein enormer Druck auf den Jungs und aber ich glaube schon, dass die Teamchemie unter Dardai noch mal einen Ticken gestiegen ist und könnte ein Trumpf werden.
Ja, hatte ich auch voll das Gefühl, also alleine irgendwie, ne, wenn es so ein Elfer gibt und Diskussionen, wer schießt, kennt man ja von anderen Vereinen, dass da hier und da mal dann so einen kleinen Krieg zwischen den Spielern gibt sozusagen und weiß ich nicht. Und hier einfach zu sehen, dass ja, die ersten, die zusammen jubeln, dann Torschütze Lücke Bakio, Córdoba und Piontek sind, also die drei, die sozusagen für den Elfer in Frage gekommen wären. Ja, finde ich ein schönes Zeichen und alle drei haben ihre Gründe gehabt, dieses Tor schießen zu wollen. Also ich meine, Dodi in seiner Krise, Córdoba hat jetzt auch lange nicht mehr getroffen, klar, auch aufgrund von einer Verletzung, aber wäre sicherlich auch für ihn wichtig gewesen. Piontek hätte einen Doppelpack schnüren können, was auch für Selbstbewusstsein sorgt. Aber es war am Ende egal, man hat gemerkt, so Hauptsache der Ball ist drin und dann
Ja.
jubelt man und deswegen auch das, was ich gerade über Córdoba gesagt habe, muss ich auch nochmal, hatten wir neulich schon mal in der Folge, Adri und ich, aber muss ich auch nochmal über Piontek sagen, dass ich finde, dass der eine wirklich sehr, sehr gute Körpersprache an den Tag legt und kämpft. Ja, also ich meine, der wird im letzten Spiel von Pongracic kaputt getreten. Keiner soll, rechnet damit, dass er spielen kann. Und dann spielt er das Spiel durch, rennt ohne Ende.
Ja.
Zumindest nach meinem Gefühl. Also der hat richtig gearbeitet und hat eine für mich komplett positive Ausstrahlung auf den Platz gebracht, auch wenn 10 Mal nicht gelungen sind. Und ist ein ganz, ganz wichtiges Zeichen für mich.
Definitiv. Und dann greife ich auch schon mal auf deine Frage vor, wer dir denn positiv aufgefallen ist. Da würde ich dir zustimmen, Piontek definitiv, auch wenn spielerisch nicht alles geklappt hat, man hat diesmal mehr gesehen, er konnte mehr einen Ball festmachen, sah nicht mehr so unbeholfen aus, konnte auch mal einen Ball treiben lassen, ohne dass er direkt wieder verloren hat. Eine definitiv große Steigerung zu den letzten Wochen und auch mit dem Biss, den er gezeigt hat, hat sich ja fit spritzen lassen. Als Physiotherapeut vielleicht nicht gerade das beste Mittel, aber vielleicht für die Mannschaft doch, wie du schon sagst, ein gutes Zeichen, dass der unbedingt will und hat sich dann mit dem Tor auch belohnt und sowas kann definitiv einen positiven Putsch geben.
Absolut. Gab es denn noch weitere, wo du sagst, die waren für dich überraschend gut oder auch überraschend schlecht?
Ich sag mal, viel gescholten Klünter, auch von mir nach den ersten beiden Minuten, aber er hat sich definitiv gesteigert, muss man sagen, wie du schon sagtest, an beiden Toren beteiligt und dann würde ich ihn als positive Überraschung nehmen, ja, ich kann nicht nur Negatives sagen, sondern wenn noch was Positives ist, dann. Und das hat Pinter definitiv gemacht. Wer mir überhaupt nicht gefallen hat, war, wie auch schon ganz häufig, Maxi Mittelstädt. Er probiert sehr viel. Er probiert sehr viel. Aber ich weiß nicht, ob es eine Kopfsache ist oder eine Qualitätssache. Schwierig zu beurteilen, denn man sieht schon, dass er seine Fähigkeiten hat, aber er bringt sie einfach nicht auf den Punkt. Seine Flanken sind immer schlecht getimt, seine Zweikämpfe, der zweite Ball ist immer beim Gegner, sehr schwierig, auch weil ich ihn sehr mag, ist es immer sehr, sehr, tut es immer noch mal besonders weh, vor allem nach seinem Video, was er da gepostet hat, beziehungsweise was alle Fußballer gepostet haben. Aber trotzdem muss man sagen, ist echt grenzwertig gerade, was der spielt.
Ja, zur Einordnung für die Hörer, die es vielleicht nicht bekommen haben, bei dem Video, was du gerade angesprochen hast, nehme ich mal an, geht es wahrscheinlich um das Video bezüglich Hasskommentaren im Internet
Ja.
gegenüber der Spieler, ne?
Danke, ja.
Genau. Ja, spannend. Also, wir haben ja, Adri und ich, in den letzten Folgen Mittelstädt mal sehr, sehr positiv herausgehoben, weil wir fanden, dass er in den letzten Spielen meistens mit der beste Mann war. Tatsächlich gehe ich aber in dem Spiel mit. Also ich fand, das war auch unter Dardai jetzt, also ne, seit Wiederantritt Dardais, sein mit Abstand schlechtestes Spiel. Also mir hat er auch nicht gefallen, vor allem offensiv. Ich finde, defensiv war es okay. Ich meine, er hat Caligiuri komplett aus dem Spiel genommen, der für mich gefährlichster Augsburger Offensivspieler ist. Das muss man ihm zugute halten, aber ja, ich gehe mit nach meiner Meinung nach zumindest sehr, sehr vielen guten Partien in den letzten Wochen war das jetzt wieder eine eher schlechte Partie. Also da bin ich bei dir, auf jeden Fall, was die gestrige Partie angeht. Ja, für mich auch nochmal wichtig zu sagen, wer sich absolut bestätigt hat nach dem Wolfsburg-Spiel war Deo Seofuig. Hat ein absolut souveränes Spiel wieder gemacht und ja, wir hatten es letzte Woche schon angesprochen, wenn er das konstant auf dem Platz kriegt, dann ist er definitiv eine Verstärkung. Dann doch, wenn es auch ein bisschen gedauert hat, jetzt nach, weiß ich nicht, 2 Dritteln der Saison ungefähr. Aber er hat ein gutes Spiel wieder gemacht, zum zweiten Mal in Folge jetzt. Dieses Mal auch offensiv sehr viel gute Szenen gehabt, wie er den Ball an Pedersen mehrfach vorbeigelegt hat und mit seinem enormen Tempo da vorbeigezogen ist. Also hat echt Bock gemacht, dem zuzugucken und ja, hat einfach auch wieder einen Willen gezeigt und einen Kampfesgeist und schön, freut mich. Also gerne mehr davon.
Ja, stimme ich dir zu. Hast du recht.
Absolut. Ansonsten, was für mich ein sehr spannendes Thema ist, wo ich auch gespannt bin, was du dazu sagst. Ich bin ja vor allem nach den Spielen sehr viel in gewissen Foren im Internet unterwegs, wo es um die Hertha-Spiele geht. Da wurde vor allem Santi Askasiba sehr negativ dargestellt. Klar, man muss dazu sagen, ich bin nun mal ein großer Fan von Santi Askasiba und seinem Spielstil. Also ich mag einfach ihn als Typen und als Spieler. Vielleicht sehe ich ihn deswegen auch ein bisschen positiver, aber ich gehe da nämlich nicht so ganz mit, weil ich persönlich finde, ja, er hatte hier und da eine unglückliche Szene, auch bei der Großchance, den kann er schon, muss er vielleicht auch gefährlicher zumindest bringen. Aber was ich vor allem viel gelesen habe, waren dann so Aussagen wie, ja, der hat so oft vorm Strafraum den Ball, wäre jetzt ein Guendouzi auf dem Platz, hätten wir schon viel mehr Chancen entwickelt. Da will ich nur zu sagen, ja, er war oft vorm gegnerischen 16er am Ball, aber warum? Weil er nachgesetzt hat. Also viele dieser Szenen sind entstanden, weil er einen Ball erobert hat. Und das hätte im Zweifelsfall ein Guendouzi nicht gemacht und man wäre gar nicht in dem Moment in die Nähe des gegnerischen Strafraums gekommen, wenn man gar nicht den Ball gehabt hätte. Also von daher, ich würde auch sagen, es war jetzt nicht sein bestes Spiel im Hertha-Trikot, aber ich fand die Leistung wieder vollkommen in Ordnung und ich finde, er hat auch wieder was auf den Platz gebracht, wovon die Mannschaft profitiert. Und das ist nun mal einfach ein, ja, ein großer Einsatz, eine Zweikampfstärke, eine Giftigkeit, die man halt auch in so einer Situation braucht. Und dass man dann nach 1-0 Rückstand ihn zur Halbzeit rausnimmt und einen offensiveren Spieler bringt, vollkommen in Ordnung. Man muss das Spiel gewinnen. Aber ich finde trotzdem, dass er seinen Job, für den er auf dem Platz stand, vollkommen in Ordnung gemacht hat. Und ich bin auch wieder der Meinung, was ich schon öfters auch hier im Podcast gesagt habe, dass ein Lucas Toussaint neben ihm besser aussieht, als wenn Khedira neben ihm steht. Also neben Toussaint. Ich finde, Toussaint profitiert extrem von Askasiba. Und ich habe das Gefühl, diese Kombi Khedira-Toussaint passt nicht. Haben Adrian und ich letzte Woche besprochen. Wir sind beide der Meinung, die sind sich einfach zu ähnlich vom Spielertyp. Aber ja, jetzt habe ich lang geredet. Wie hast du Santi
Nee,
gesehen?
sehr interessant. Zwei Punkte. Einmal zum Thema Askasiba und einmal zum Thema Khedira. Denn da habe ich auch schon so ein paar Sachen im Kopf, die mir da so ein bisschen rumschwirren. Ich bin sehr überrascht, dass sehr viele anscheinend die Leistung sehr negativ gesehen haben. Ich fand sie jetzt, wie du schon sagtest, jetzt nicht überragend oder ausgesprochen gut. Dafür ist es einfach ein Abstiegsduell gewesen. Aber ich finde, die Werte, die du schon angesprochen hast, die helfen uns enorm. Seine Zweikampfstärke, seine Giftigkeit, seine Robustheit. Und ich finde halt auch eine grundsolide Technik. Also Technik mit Pässen, vielleicht auch mal einen Gegner mal aussteigen lassen, jetzt ohne groß ins Dribbling zu gehen. Kann unter Drucksituationen den Ball auch mal weiterspielen. Also ich sah ihn jetzt nicht negativ und bin sehr überrascht, dass das so war. Klar, ich habe mich beim Schuss habe ich mich auch sehr geärgert, dass er den nicht reingemacht hat. Hätte mir da einen anderen Spieler gewünscht, aber ich kann auch von einem Sechser nicht erwarten, dass er hier jetzt jeden Ball im Rückraum so reinhaut. Klar, erste Bundesliga kann jeder mal machen, aber jetzt wegen diesem Schuss seine Leistung zu beurteilen, finde ich als Ja, finde ich als schwach. Denn das, was er machen soll, hat er meiner Meinung nach gut gemacht. Und Augsburg kam kaum zu Torchancen. Ja, meiner Meinung nach waren Stark, ein Klünter und ein Dardai kaum gefordert, weil wir heute, beziehungsweise gestern, endlich mal auch die zweiten Bälle gewonnen haben. Und die gewinnst du im Zentrum. Und da ist jetzt ein Askasiba kein unwichtiger Part. Also nein, ich kann da nicht mitgehen. Ich bin da eher pro Askasiba.
Ja.
Zum Thema Khedira, ja, finde ich eine interessante These. Ich habe einen anderen Vorschlag für die Zukunft für Khedira, nämlich in der Dreierkette als zentraler Innenverteidiger.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich habe da ein bisschen die Befürchtung, dass er dafür zu langsam ist.
Nee, nicht in der Dreierkette. Finde ich nicht. Da sind andere Attribute gefragt und dafür hat er noch zwei Nebenmänner. Also er ist zweikampfstark, hat ein Auge, man hat gesehen, er kann viel mit Auge wegmachen. Und vor allem, was Hertha meiner Meinung nach seit Jahren fehlt, ist das Aufbauspiel aus der Verteidigung. Und ich glaube,
Ja, dafür würde ich mir dann wieder Jordan wünschen, was ja eine seiner Qualitäten ist, wenn er denn mal fit ist, dann das wäre, glaube ich, eine gute Erleichterung. Aber ich sehe deinen Punkt. Also ich verstehe die Idee. Wie gesagt, es könnte auch funktionieren. Ich hätte da halt nur die Sorge, dass ja, man halt über lange Bälle geschlagen wird. Also wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass zum Beispiel gegen Dortmund dann so ein Khedira in der Dreierkette steht und ja, ich meine, wenn dann mal so ein Pass in die Schnittstelle kommt Richtung Haaland, ich meine, klar, da ist es für jeden Verteidiger schwer, aber ich sag mal, einem Klünter traue ich dann noch eher zu, da mitzuhalten als einem Khedira. Da hätte ich halt so ein bisschen Sorge.
da würde ich nicht so mitgehen. Da hätte ich keine großen Sorgen. Denn das Stellungsspiel ist für mich viel wichtiger als jetzt Schnelligkeit. Und hättest du jetzt einen Jordan und einen Boyata vielleicht neben ihn, dann oder meinetwegen auch ein Klünter. Ja, ein Klünter sieht nochmal vom Stellungsspiel ganz anders aus, als wenn ein Khedira neben ihm steht. Also sehe ich nicht die Gefahr.
Okay. Ja,
Aber
also
gut.
ist ja auch in Ordnung.
Zukunftsmusik, ob das wirklich so kommen wird, sei mal dahingestellt.
Ja, interessanter Vorschlag, definitiv. Also wie gesagt, ich verstehe den Gedanken dahinter auf jeden Fall. Aber ja, wird man sehen. Ich bin eh gespannt, wie es halt wird, wenn dann langsam aber sicher hoffentlich die ganzen Akteure auch wieder zurückkehren, die jetzt lange verletzt waren. Also ich
Ja.
meine, gut, bei Boyata wird es ja wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ich glaube, der ist noch nicht mal im Mannschaftstraining, war jetzt echt lange verletzt.
Ja.
Also ich würde mal tippen, den sehen wir vielleicht gegen Ostern wieder oder sowas.
Hätte auch nicht gedacht, dass der so lange ausfällt.
Nee, ich auch nicht. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr, was er hat. Aber als
Nee,
er
ich
sich
auch.
damals die Meldung kam, dass er verletzt war, dachte ich so, ja gut, ist so eine 2-3 Wochen-Geschichte irgendwie.
Ja.
Also ich weiß es auch nicht mehr, aber ja, ich meine jetzt wohl, ne, Jordan wird langsam aber sicher wieder eine Option. Der ist ja, glaube ich, wieder im Training. Bin ich sehr gespannt drauf, weil man muss echt sagen, Dardai macht einen, also Martin Dardai macht einen grundsoliden Job bisher für mich. Allerdings ein fitter Jordan ist für mich gesetzt. Aber ja, also von daher bin ich spannend, wie der Pal entscheidet. Wer dann spielt, Dil Rosun wird langsam aber sicher wieder zurückkehren. Sollte ja eigentlich schon gegen Augsburg im Kader sein. Hat mich ein bisschen gewundert, dass er es nicht war. Aber gut, vielleicht war er noch nicht fit genug am Ende. Aber auch er ist dann ein Spieler, der sicherlich wieder eine Option darstellt. Auch eine wichtige Option. Radonjic kehrt zurück, Kunja kehrt zurück, Khedira kehrt dann hoffentlich auch bald zurück. Also ich meine, dann hat man einfach schon wieder deutlich mehr Optionen. Und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wer sich dann durchsetzen wird, wie dann die Mannschaftsaufstellung sein wird. Ich meine, ja, auch ein Vladi Darida zum Beispiel hat jetzt kein überragendes Spiel gemacht, aber hat dann am Ende doch das 1-1 vorbereitet, ne, und war dann dadurch doch ein wichtiger Teil. Und da denke ich mir auch, ja, wenn die anderen fit sind, wird der wahrscheinlich dann doch auch trotzdem erstmal wieder auf die Bank rotieren.
Ja, spannendes Thema, hast du recht, weil der Abstiegskampf ist ja auch irgendwie wieder so eine Charaktersache, Mentalitätssache. Und da hat Dardai schon für einige Überraschungen gerne gesorgt. Ne? Ich glaube zum Beispiel nicht, dass ein Jordan direkt nächste Woche in Dortmund wieder zurückkehren wird. Mit dem Sieg jetzt gegen Augsburg wird er seine Dreierkette jetzt erstmal so stehen lassen. Bin ich
Ja, denke ich auch.
mir zu 90% sicher. Denn er redet ja so gerne von seiner Achse. Und spannend wird echt mit einem Kunja. Wenn wir jetzt echt was gegen Dortmund holen sollten, dann können wir ja gleich einen guten Übergang zum Tippspiel machen. Wenn wir jetzt ein gutes Spiel gegen Dortmund machen, vielleicht einen Punkt holen, jetzt mal wirklich davon ausgegangen, wird es auch für einen Kunja wieder schwer, erstmal reinzukommen.
Ja, die Frage ist, ist er nicht möglicherweise sogar wieder fit gegen Dortmund schon und steht in der
Echt?
Startelf? Also weiß ich nicht. Aber So wie es klang, war es ja jetzt, glaube ich, nichts Langfristiges, oder?
Ach, ich habe von bis zu 3 Wochen gehört, aber vielleicht
Ach
war.
echt? Okay, ja, nee, dann habe ich das nicht
Oder
mitbekommen
wer
vielleicht.
hatten. Irgendwann hat doch einen Muskelfaserriss gehabt. Wer war denn das? War das
Ich
nicht
glaube,
Kugler?
ja, kann auch sein. Vielleicht war es aber auch, also ich hatte irgendwie im Kopf, dass eher eine Zerrung war, aber keine Ahnung. Wir werden es sehen.
Ja.
Ja, ich meine nur, aber klar, dann, also wenn er nochmal ausfallen sollte, gebe ich dir komplett recht. Natürlich, wenn man weiter positiv spielt, wird es für jeden schwer, wieder reinzukommen. Auf lange Sicht für mich natürlich Kunja ein Spieler, der spielen muss, aufgrund seiner Qualität. Gerade wenn es gegen schwächere Gegner, in Anführungszeichen schwächere Gegner geht. Er ist nun mal, wenn er endlich mal wieder das Tor trifft, ein Spieler, der absolut den Unterschied ausmacht. Ich bin gespannt, wie er dann halt eingebunden wird, weil ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, dass mir zum Beispiel diese Doppelspitze aus Córdoba und Piontek extrem gut gefallen hat.
Ja, aber wie ihr schon vor ein paar Monaten gesagt habt, würde sich unsere Spielidee auch viel mit langen Bällen einstellen und dann auf die
Ja.
zweite Bälle gehen. Ne? Also
Genau, aber
hat.
auch da kann ja ein Kunja eigentlich voll gut von profitieren. Also ich meine, wie viele. Jetzt stell dir mal vor, ja? So, jetzt
Ja, komm, erzähl.
bildliches Szenario. Aber ich meine im Endeffekt, ne, diese Szene, wo Askasiba zum Abschluss kommt.
Wenn dann Kunja steht, macht dann.
Genau, und die Wahrscheinlichkeit in dem System, dass ein Kunja genau dort steht, ist gar nicht mal so gering.
Hast du recht. Okay, hast du recht. Bin sofort bei dir.
Überzeugt.
Und vor allem auch, wenn wir jetzt wirklich mit langen Bällen erstmal hantieren, zwei wuchtige Stürmer vorne haben und dann wirklich auf die zweiten Bälle gehen, sage ich mal. Wir hatten ja auch Spielkontrolle, so ist es nicht. Wir haben ja auch den Ball
Absolut,
auch gut
ja.
laufen gelassen. Da war ja viel Variabilität drin. Aber das könnte auf jeden Fall im Abstiegskampf auch ein Trumpf sein. Und ein Askasiba und ein Toussaint und ein Cunha und ein, wer da sonst noch ist, sind meiner Meinung nach auch gut da drin, zweite Bälle zu bekommen. Aber da müssten wir auch in diese Zweikämpfe halt auch wirklich reingehen und reinkommen.
Ja, absolut. Also ich bin sehr gespannt, auch ob man, wenn Boyata und Jordan wieder fit sind, ob man bei der Fünferkette bleibt, wenn es wieder zurück Richtung Viererkette geht, wer ist dann der Leidtragende? Funktioniert ein Seefeug in der Viererkette so wie in der Fünferkette? Ich bezweifle es ein
Ich
bisschen.
bezweifle es auch ein bisschen, ja.
Also für mich ist er halt wirklich der, also für Hertha-Kaderverhältnisse der perfekte Schienenspieler für rechts.
Ja.
Macht das ja auch, wie gesagt, die letzten beiden Spiele wirklich absolut souverän. Also ja, spannende Fragen. Kann man jetzt trotzdem natürlich nur raten, wie es am Ende aussieht. Aber du hast es ja schon angesprochen. Guter Übergang zum kommenden Wochenende, wo es ja gegen Borussia Dortmund dann geht. In Dortmund meine ich.
Ja.
Genau, und es ist das Samstagabendspiel.
18:30 Uhr.
18:30 Uhr, und wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, war es in der Hinrunde auch tatsächlich das Abendspiel 18:30 Uhr. Weil ich
Ja.
weiß noch, dass ich das
Nee,
nicht.
es war Montag, das Freitagsspiel.
Nee, ich glaube Samstag. Weil ich
Ich
weiß noch, dass ich das Spiel nicht gucken konnte, weil ich einen Stadttrip gemacht habe. Und halt erst abends nach Hause gekommen bin. Und freitags bin ich ja arbeiten.
Lass mal, da könnte ich eine kleine Wette mit dir eingehen.
Gucken wir mal. Kann man ja mal schauen hier. Wir
Ja?
haben ja. Ich kann ja hier mal gerade bei Kicker
Da
gucken.
will er nicht
Direkt.
wetten, da will er nicht wetten. Ja.
Begegnungen. Samstag,
Ja.
21. November.
Aber das war 20, trotzdem 20:30.
Das kann sein, ja. Das will ich nicht ausschließen. Das mag
Weil,
sein.
deswegen habe ich wahrscheinlich an Freitag gedacht, weil 20:30, das war, glaube ich, ja, da waren zwei Abendspiele oder das Spiel, nee, das Spiel wurde einfach noch später gelegt.
Das kann sein. Da würde ich mitgehen. Ich glaube, da klingelt es bei mir auch gerade so ein bisschen. Das war, ja, war 2030. Guck mal, haben wir beide irgendwie recht.
Ja.
Herrlich. Plumpe Träumeharmonie.
Oh ja.
Absolut. Ja, und du hast es ja vorhin in unserem kleinen Vorgespräch ohne Mikro auch schon angesprochen. Das Dortmund-Spiel war ja die erste Folge, wo du dann mal mit dabei warst als Gast.
Ich kann mich
Das
erinnern,
Hinspiel.
ja.
Weißt du noch, wie es ausgegangen ist?
Oh ja. Ich kann mich auch an einen blonden Stürmer erinnern, der uns sehr weh getan hat.
Ja, wie viel hat er gemacht? Fünf,
Drei, glaube ich.
drei
Drei oder
Tore.
vier. Oder vier?
Vier hat er sogar,
Vier
vier,
hat er
ja.
sogar gemacht. Und das war Moukokos erstes Spiel.
Genau, ja, stimmt. Vier Tore von ihm, eins von Guerrero,
Ja.
Doppelpack Cunha.
Ja.
Ja, krass. Naja, was tippst du denn jetzt für kommenden Samstag? Wird es auch wieder ein Viererpack von Haaland oder
Oder
glaubst du,
wird's?
diesmal kommen wir besser raus?
Wow, ganz schwierig zu tippen. Dortmund, die Wundertüte. Wie erholen die sich gegen die Bayern-Niederlage? Spielen die jetzt am unter der Woche gegen Sevilla?
Weiß ich gar nicht. Müsste ich jetzt raten.
Ich glaube ja. Ich glaube ja.
Ich guck gerade mal, du kannst gern schon mal erzählen, ich guck schon mal nebenbei.
Nö, ich warte mal, also.
Ach, beeinflusst deinen Tipp. Ja, tun sie am Dienstag allerdings.
Am Dienstag, okay. Da ist auch ganz viel Kampf mit dabei. Und also ich sag mal, vielleicht holen wir einen Punkt. Dann holen wir 4 Punkte aus 2 Spielen. Holen wir ein. Es wird ein 1-1. Ja, Haaland trifft nicht, sondern Thorgan Hazard. Ja, der kommt immer besser in Schwung und macht gegen Hertha auch, glaube ich, mal gerne Bude, ne? Auch schon zu
Ja.
Gladbacher Zeiten. Und für Hertha trifft. Jetzt hat Piontek nach langer Durststrecke immer wieder getroffen, dann trifft jetzt Córdoba nach langer Durststrecke immer wieder.
Ja, das wäre doch echt wünschenswert, 1-1. Würde ich unterschreiben.
Was tippst du?
Auf jeden Fall. Ja, ich tue mich ein bisschen schwer, muss ich ehrlich sagen. Ich habe prinzipiell auch gar nicht so das schlechte Gefühl. Also ich würde auch eigentlich Richtung Unentschieden gehen. Ich habe nur tatsächlich Sorge vor Haaland.
Was hast du?
Sorgen vor Haaland.
Ja?
Weil das ist, also gerade bei der Verteidigung, die wir zurzeit haben, und ja, die macht einen absolut souveränen Job, aber so ein bisschen die Duelle irgendwie so Dardai gegen Haaland oder so, da wird es mir ein bisschen komisch, wenn ich so daran denke.
Dann wird es ein
Egal,
gutes 5-5.
ja genau, ich bleibe trotzdem auch positiv, tippe jetzt einfach mal auf ein 2-2 mit Doppelpack Haaland. Und für Hertha gehe ich auch mit, trifft Córdoba, das habe ich auch so im Gefühl, macht ein Kopfballtor. Und dann sage ich, trifft noch Dilrosun nach Einwechslung.
Und ich glaube, mein Gefühl sagt mir, Haaland wird gegen uns gar nicht spielen.
Könnte auch passieren. Er wurde ja jetzt gegen Bayern gestern verletzt ausgewechselt.
Ja, jetzt wird er nochmal schön fit
Und
gespritzt für Sevilla. Und
genau, das
dann.
kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass er dann gegen Sevilla spielt, wenn er fit ist und dann aber gegen Hertha eine Pause kriegt. Mal gucken. Aber wenn er spielt, habe ich Angst.
Das hört er nicht zum ersten Mal.
Genau.
Ja, geil.
Ja, wäre doch schön. Beide einen Unentschieden getippt. Von Adri habe ich diesmal leider keine Tipps bekommen, sonst schreibt er mir ja eigentlich immer seinen Tipp, aber
Adri, der ist ganz schön
ja.
nah.
Na, der ist mit 100% Konzentration beim Boden.
Ja,
So, das
ich genauso genauso
ja.
100% wie Luke Bacchio beim Elfmeter.
Genau. Coldes Eis beim Boden verlegen.
Ja. So sieht's aus.
Also von daher, wobei ich weiß gar nicht, was macht er da eigentlich? Ich glaube, lackieren oder so. Weiß ich gar nicht. Naja, auf jeden Fall ist er am Renovieren, so viel kann man sagen.
Ja, sei gegönnt. Ich wünsche ihm nur das Beste. Also den Boden.
No. Ja, Lackschicht, ja.
Oh.
Hat er geschrieben. Lackieren.
Sehr schön.
Flurboden lackieren. Naja.
Wenn wir mal wieder zusammen aufnehmen, dann begutachte ich den Boden ganz genau.
Genau, ja. Also ich denke, da könnt ihr euch auch, liebe Hörer, schon mal drauf einstellen, dass wir nächste Woche auf jeden Fall ausführlich Adris neue Lackschicht auf dem Flurfußboden analysieren werden. Genau.
Sehr
Nee,
schön.
aber von daher, ja, hast du noch was hinzuzufügen?
Ja,
Geht dir noch was durch den Kopf?
ja.
Bitte.
Ich finde die Aktion gemeinsam Hertha richtig geil von den Fans. Richtig
Ja,
geil.
erzähl gerne für die Leute, die es nicht so mitbekommen haben, was
Also,
beinhaltet die Aktion?
Das ist, was sie jetzt komplett beinhaltet, kann ich gar nicht sagen, aber was ich bei Instagram an Input bekomme, jetzt auch vor allem nach dem Spiel, vor den Spielen, an Motivationsbildern, an, also jetzt nach dem Sieg hier auch, wie sie die Spieler bei der Busfahrt empfangen haben, generell die Stimmung, ja, also alles dafür zu tun, dass sie nicht absteigen, finde ich überragend, ja. Das ist aller Ehren wert, ganz stark. Kannst du noch was, weißt du ganz genau, was damit gemeint ist?
Nö, also ich habe es auch mitbekommen, so wie du, über soziale Medien. Und ja, für mich scheint es auch einfach so, von wegen jeder, der Bock hat, setzt ein Zeichen irgendwie, ne? Gemeinsam ist man stark. Also gemeinsam härter. Punkt. Ob es da jetzt nochmal einen ganz großen Hintergrund gibt, keine Ahnung. Aber alles in allem schön, denke ich auch. Ein Zusammenhalt ist jetzt wichtig und auch, dass die Mannschaft den ausstrahlt, was sie größtenteils tut in den letzten Wochen. Und ja, so, das ist ja auch ein Ding, was Adrian und ich auch schon ein paar Mal jetzt besprochen hatten, die letzten Wochen. Durch solche Sachen und durch so ein Gefühl hat man auch wieder ein bisschen mehr Bock irgendwie auf Hertha. Also, so gegen Labbadia Endzeit, ja,
Endzeit.
ist mir einfach ein bisschen die Lust am Fußball und an Hertha vergangen. So, also ich habe mich nicht mehr wirklich auf die Spiele gefreut und so. Und auch wenn jetzt die letzten Wochen schwer waren und unglücklich liefen und frustrierend waren, trotzdem hatte ich jedes Wochenende wieder Bock auf Hertha. Und ja, auch solche Kampagnen und solche Szenen, wie man sie auch auf dem Feld gesehen hat, die wir jetzt angesprochen haben. Und auch die Interviews nach dem Spiel von Klünter, von Stark, die beide auch gesagt haben, wie emotional für sie jetzt der Sieg irgendwie so war. Ja, unterstreicht das ganze Gefühl, was sich bei mir die letzten Wochen aufgebaut hat. Und so kann es gerne weitergehen, aber trotzdem, ja, muss man nochmal dazu erwähnen, wichtig ist, was auf dem Platz ist.
Ja, definitiv. Und die nächsten drei
Na,
Spiele werden nicht einfach.
nee, absolut nicht. Und wichtig ist oder wird trotzdem sein, wie man sich präsentiert. Ich denke, jeder von uns kann am Ende des Tages auch mit einer Niederlage in Dortmund leben, wenn es dazu kommen sollte, wenn man sich halt gut verkauft und wenn man halt zeigt, ey, hier ist ein Wille, hier ist ein Teamgeist, hier ist ein Kampfesgeist, wir wollen was, wir wollen Hertha in der Liga behalten. Wir sind halt eben nicht diese viel gescholtene Milliardärentruppe, die zusammengekauft wurde und giftig ist. So, ne, das ist halt das Ding. Und ja, das finde ich dann gut, dass halt eben Leute, die viel Geld gekostet haben, wie Piontek und Córdoba und Co., trotzdem zeigen, dass sie anscheinend irgendwie mit dem Herz bei der Sache sind und alles dafür tun, dass dieser Verein die Klasse hält. Und das ist das, was ich vor allem sehen will. Und das ist für mich aber genauso auch ein Teil von gemeinsam Hertha. Das inkludiert für mich sowohl Fans als auch Spieler. Also von daher denke ich, kann man das einfach mal in die Kampagne mit reinpacken.
Punkt, bin ich dafür.
Punkt. Sehr gut. Jo, ja, schöner Schlusspunkt, würde ich auch sagen, den du
Ja,
da
finde ich
nochmal
auch.
ausgewählt hast, angesprochen hast. Dementsprechend, ja, kommen wir zum Ende. Schließen wir ab, oder?
Lass uns abschließen.
Alles klar, dann vielen Dank, dass du dabei warst. Hat auf jeden Fall wieder Bock gemacht
Sehr
und
gerne, wie immer und immer wieder gerne.
ja, na klar, wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Gehörst ja auch irgendwie zum festeren Kern dazu. Warst ja jetzt auch schon
Gänsehaut.
ein paar Mal mit dabei, überragend, ne? Also von daher werden wir uns sicherlich noch das ein oder andere Mal vorm Mikro hören. Und ja, ansonsten auch euch natürlich vielen Dank fürs Zuhören und genießt den Sieg, genießt das Gefühl und dann drücken wir gemeinsam härter die Daumen. Hast du gemerkt, ne?
Oh ja.
Stark.
Mit einem schönen Whisky.
Dass es gegen Dortmund dann vielleicht ja doch zu einem Punkt oder sogar zu 3 Punkten reicht. Und somit wünsche ich euch dann erstmal auch einen guten Start in die Woche. Genießt die Sonne, falls ihr sie noch habt. Ich weiß ja nicht, bei uns hier in Köln ist es gerade wunderschön sonnig noch.
Schön für dich.
Hier in Berlin nicht?
Schon ziemlich dunkel.
Okay. Ja, bei uns geht es langsam die Sonne unter, aber heute waren Sehr schöner sonniger Tag. Naja, ich hoffe, die nächsten Tage werden auch in Berlin sonnig und somit danke fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche nach dem Spiel gegen Dortmund. Danke dir auch nochmal, Philipp, und bis bald. Haut da rein.
Ciao.
Ciao.